Angst vor Naturkatastrophen. Die Angst vor Naturkatastrophen steht laut R&V-Studie gleich an zweiter Stelle der 7 größten Ängste der Deutschen. Zunächst, die beiden Worte Natur und Katastrophe gehen von Hause aus gar nicht zusammen. Im Gegenteil, denn in Anbetracht der Schöpfung und aller kosmischen Ordnung darin ist es schlichtweg aufs Höchste unangebracht, von einer Katastrophe zu reden, da, wo einzig des Schöpfers Wille wirkt. Und so zeugt es nicht zuletzt auch von Hochmut oder mangelnder Achtung dem himmlischen Vater gegenüber, über diese natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche oder der Atmosphäre, die wir Naturkatastrophen nennen, empört zu sein. Ganz so, als gehörte diese Welt hier uns, als hätten wir eigenen Anteil an ihrer Schönheit oder sie gar erschaffen. Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel messen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Wen fragt er um Rat und wer vermittelt ihm Einsicht? Wer kann ihn über die Pfade des Rechts belehren? Wer lehrt ihn das Wissen und zeigt ihm den Weg der Erkenntnis? Seht, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Sie gelten so viel wie ein Stäubchen auf der Waage. Ganze Inseln wiegen nicht mehr als ein Sandkorn. Jesaja 14, 12 bis 15. Nein, angebrachter ist es hier, und immer durchweg auch heilbringender für uns Menschen, zumal noch für einen doch ängstlichen, vorweg schon einmal das Wort Katastrophe aus dem eigenen Wortschatz zu streichen. Da existiert in unserem Leben nur die Natur, in der viele Kräfte wirken, es aber nur den einen Geist gibt, der sie lenkt. Und ist es nicht so, dass wir das auch ganz genau wissen? Wenn es zum Beispiel einen sehr harten Winter gibt mit einer langen Frostperiode und hohen Minusgraden, in dem viele Tiere sterben, spricht ein jeder von uns ganz selbstverständlich von einer natürlichen Auslese. Allenfalls noch von Naturgewalt, aber niemals von einer Katastrophe. Ganz anders sieht das aus, wenn eine Frostperiode auch Menschenleben einfordert. Dann spricht die breite Masse sofort von Verheerung, Verwüstung oder eben Katastrophe. Und das unterschiedslos dann unabhängig von der Beschaffenheit des jeweiligen Naturgeschehens. Ganz gleich, ob Flächenbrand, Hurrikan oder Tsunami. Hierbei wird nicht unterschieden, sondern allein danach, ob die Auslese nur Tiere oder auch Menschen betraf. Dabei gilt, Auslese ist Auslese, ob uns das nun passt oder nicht. Was die Mächte der Natur betrifft, sind wir den Tieren in keiner Weise voraus. Im Gegenteil, mit unserem vermeintlich hohen Wissensstand haben wir die uns angeborene Intuition dort derart totgeschlagen, dass wir eine Gefahrenquelle erst wahrnehmen, wenn sie uns bereits am Kragen gepackt hat. Und dann, kein Tier wäre so unvernünftig, sich direkt in den Brandkreis eines Buschfeuers hineinzubegeben, dabei auf ein Stück Folie vertrauend. Frankfurter Allgemeine Flächenbrand in Arizona. Auch die Schutzfolie bot keinen Schutz. 1.7.2013. In Arizona kommen 19 Feuerwehrleute im Einsatz ums Leben, die ihm der Konsumtrieb irgendeines anderen Menschen erfunden und als absolut sicheren Allround-Schutz verkauft hat. Oder einen Ultramarathon von 100 Kilometern zu laufen, siehe Bild-Zeitung Brandopfer Turia 26, ich zeige der Welt mein Gesicht. Die Läuferin wurde in einem Buschfeuer eingeschlossen, sie überlebte schwerst verbrannt. In einem Gebiet und zu einer Jahreszeit, in der die Flächenbrandgefahr darin am größten ist. Nein, kein Tier täte so. Allein der Mensch vermittels seines vermeintlich so intelligenten Verstandes tut so. Begibt sich hochmütig oder mindestens doch übermütig entgegen aller Gesetze der Natur permanent selbst in Gefahr. Und ist schließlich, so ihm seine Verstöße dann zwangsläufig natürlicherweise vom Leben selbst geahndet werden, dann auch noch völlig überrascht oder empört, wie ihm nun Unheil oder Leid aus seinem widernatürlichen Handeln überhaupt widerfahren kann. Welch ein Irrsinn! Jedes Tier erfasst Naturgeschehen noch bevor sie eintreffen und reagiert entsprechend. Wo es das aber nicht mehr kann, wie gerade auch bei einem Flächenbrand, da läuft es doch zumindest weg und versucht so, sein Leben zu retten. Kurz, katastrophal ist also durchweg unser Denken und unser Handeln, hervorgerufen durch unsere einseitig nur emotionale Bewertung eines Ereignisses anstelle einer global-kosmischen bzw. göttlichen schöpferischen Sicht. Und das gilt für alle Naturereignisse, gleich auch, ob sie nun nukleartechnisch oder eben tatsächlich rein kosmisch ausgelöst sind. Jedes Naturereignis auslesender oder umwandelnder Art ist verheerend, denn es kommt immer mit einem Verlust für irgendwen daher, die Natur selber oder eben dem Menschen darin. Und wer kennt sie nicht, diese hoch emotionsgeladenen Bilder, tagtäglich über die Medien live an uns gesendet? Da schauen unsere Augen ganze Städte in Schutt und Asche gelegt, blutende, schreiende oder weinende Menschen, schließlich auch tote Menschenleiber, mal mehr, mal weniger, angenehm anzusehen. Chaos herrscht statt Ordnung. Verzweiflung. Trauer oder Wut statt Gelassenheit oder Freude. Ohne Frage, das ist ein Seinszustand, den sich ganz bestimmt kein Lebewesen auf Erden freiwillig wünschte. Und doch, auch dieser Seinszustand gehört unabänderlich zu unserem Erdenleben dazu, ebenso wie jener Zustand der gesicherten Ordnung, des Glückes und des Gefühls der Geborgenheit. Ewiger Kreislauf. Nach dem Chaos folgt die Ordnung. Nach einer Zeit der Ordnung wieder eine Zeit des Chaos. Immer dann, wenn eine bestehende Ordnung sich ausgelebt hat und eben zwingend eine neue Ordnung nötig ist, damit Bewusstseinswandlung sich immer weiter an uns vollziehen kann. Das ist so und das bleibt auch so für uns. Durch alle Erdenzeit hindurch. Ein Wegschauen also erlöst uns nicht von unserer Angst vor Naturereignissen oder auch Nuklearunfällen, sondern allein ein Hinschauen. Jedoch nicht, indem wir voyeuristisch sensationsanimiert auf die uns über die Medien präsentierten Bilder blicken. Und schließlich selber fantasieängstlich nun ganze Gedankenbilder dazu in unserem Kopf ersinnen. Sondern einzig auf die nüchterne Wahrheit dahinter. Stellen wir uns ein paar Fragen dazu und weichen wir den Antworten nicht aus. Wenn wir zuhören, was jene betroffenen Menschen uns als erstes oder auch am häufigsten sagen, ist das: Wir haben alles verloren, alles Hab und Gut. Eigenartig, nicht wahr? Der Tod vieler Menschen scheint ihnen nicht so gewichtig zu sein, wie jene Tatsache gerade unwiderruflich alle Habe verloren zu haben. Warum? Weil der Mensch mit der Tatsache Tod an sich tagtäglich konfrontiert wird und von daher nun, dabei gänzlich gleich, wie er letztlich für sich selber zu der Tatsache Tod auch für sein eigenes Erdenleben einmal steht, definitiv um die Notwendigkeit seiner in unser aller Leben weiß, also wenn auch oft nur unbewusst, so doch auf sein Sterben müssen, vorbereitet ist. auf seines und somit auch auf das anderer. Auf den urplötzlichen Verlust seines Erdenlebens ist der Mensch also vorbereitet, nicht jedoch auf Verluste aller anderen Art. Warum? Weil er in seinem Wahn, stets der Beste, Größte und Intelligenteste zu sein, selbst über alle Schöpfung und den Schöpfer noch hinaus, irrtümlicherweise glaubt, allein aus eigener Kraft all seinen Ruhm, Hab und Gut angeschafft zu haben und somit auch alleiniger, rechtmäßiger Besitzer all dessen zu sein. Kommt dann die Stunde der Wahrheit für ihn, fährt er buchstäblich aus allen Wolken, kann oder will die Wahrheit dann kaum fassen. Was also Not tut, um diese Furcht bzw. Empörung über die Naturgewalten zu verlieren, ist, allzeit darauf vorbereitet zu sein, allen Besitz im Nu auch wieder verlieren zu können. Dann sind wir vorbereitet, mit jeder Übung stetig mehr auf alle Wechselfälle bzw. Verluste des Lebens, denn wir wissen dann, es ist nicht schlimm, alles zu verlieren, im Gegenteil, es führt uns ja immer nur zu neuem Leben. Schlimm ist es hingegen, am Ende nicht gelebt zu haben, weil ich vor lauter Sorge um ein doch nur vergängliches Hab und Gut nicht dazu gekommen bin. Eigentlich reicht das schon. Mehr ist im Grunde nicht zu wissen, noch zu tun, um diese Angst vor sogenannten Naturkatastrophen gewinnbringend zu nutzen. Und doch kann ein sezierendes Anschauen der Teilaspekte jener Grundempfindungen nicht schaden. Das Hab und Gut. Schauen wir einmal genau hin, dann fällt uns auf, was einer verliert, erhält er zu seiner Zeit wieder zurück. Und das dann auch immer noch vortrefflicher, als es je zuvor für ihn war. Auch das ein Gesetz der Natur, das ich selber am eigenen Leibe in meinem Leben gleich zumindest 4-mal erfahren durfte. Ohne alle Habe stand ich da, besaß ich teilweise nichts mehr als nur ein Laken um den nackten Leib, siehe hierzu meine Lebensgeschichte. Von daher kann ich diese Gesetzmäßigkeit auch nur bestätigen. Materielle Güter sind über kurz oder lang wieder ersetzt. Dafür sorgt schon allein das soziale Verhalten der Menschen untereinander. Wirklich, das war vorrangig mein Erleben. Stets musste ich den Leuten regelrecht Einhalt gebieten, sonst hätte ich binnen weniger Tage keinen Platz mehr in der eigenen Klause gefunden. So derart viele Fernseher, Möbelstücke, Kleidung wie Hausrat oder auch Geld für deren Beschaffung wurden mir angeboten. Und selbst wo das dann nicht der Fall sein sollte, da ist es ebenso nur eine Frage der Zeit, bis die notwendigen materiellen Güter wieder angeschafft sind. Oft bemerken Betroffene dann, dass sie das meiste ihres bisherigen Besitzes nicht einmal vermissen. Es vielleicht vormals nur um des Prestiges wegen oder aus Kompensationsgründen angeschafft worden ist. Und nicht wenige schließlich beginnen dann damit, ganz schlicht einfach mal nur dankbar zu sein für das, was sie ja noch immer als das kostbarste Gut bei sich tragen. Ihr Leben. Wenn wir also murren oder empört sind, dann sind wir in die Falle unserer eigenen Ungeduld geraten. Vor der sollten wir uns jedoch hüten, denn sie versperrt uns die Sicht auf die Gegenwart, in der uns, genau genommen, nie etwas fehlt. Denn für wahre Erfüllung in unserem Leben, nach der wir ja in Wahrheit streben und da so vergeblich suchen in den Gütern der Welt, ist nicht das materielle Gut entscheidend, sondern das Geistige. Das geistige Gut aber können wir uns nicht kaufen, noch ist es zu erwerben durch irgendeine Handlung. Allein unser Fiat zu jedem einzelnen Augenblick in unserem Leben, gleich wie der auch aussehen mag, zeichnet dafür verantwortlich. Wenn wir also merken, dass wir ungeduldig werden, hilft nur eines. Hinsetzen, stille werden, wegschauen von dem, was wir nicht haben. Stattdessen hinschauen auf das, was wir haben. Und dankbar dafür sein. Der Verlust der gewohnten Lebensumstände. Hier kann ich nur wiederholen, dass Gott eine Tür nur schließt, um eine andere für uns zu öffnen. Es ist also nicht gerade sehr intelligent, sich an den Bildern der Vergangenheit und den damit verbundenen Emotionen festzuhalten. Wer in der Vergangenheit oder der Zukunft lebt, der verpasst die Gegenwart. Nur aber in der Gegenwart findet das eigentliche, das lebendige Leben überhaupt statt. Leben wir in der Vergangenheit, können wir die Schönheit hinter der geöffneten Tür nicht sehen und somit auch nicht das Gute erfahren, das sich dahinter für uns verbirgt. Tun wir das nicht, verhalten wir uns im Grunde wie ein asiatischer Affe in der Reisfalle. Eine ausgehöhlte Kokosnuss an einem starken Seil befestigt, mit einer kleinen Öffnung versehen, in die gerade, ganz schmal vorgestreckt, eine Affenhand passt. Das Innere dieser Nussschale wird mit einer Handvoll Reis gefüllt, den die Affen über alles begehren. Ein Affe entdeckt den Reis in der Schale, greift durch die Öffnung hindurch hinein, um sich den begehrten Reis zu holen. In jenem Moment aber, wo er den Reis ergreift, ist seine Hand, nun zur Faust geballt, jedoch zu dick, um sich wieder aus der Öffnung zurückzuziehen und mit der Beute zu fliehen. Da kommt der Affe in einen Konflikt. Freiheit ohne Reis oder Reis ohne Freiheit? Der Affe hält den Reis fest, obgleich er nichts weiter von ihm hat, als ihn zu haben. Ansonsten erfüllt der Reis ihn nicht. So oder so gelangt er nicht in seinen Magen. Die Vergangenheit ist zu schätzen. Ja, das ist wahr. Sie hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Aber mehr sollten wir ihr nun auch nicht zugestehen. Sie ist gelebt, vorbei, abgestorben. Lassen wir sie los, in Frieden. Also sauber abgeschlossen. Sie nährt, sie erfüllt uns nicht mehr. Mit ihr verhält es sich tatsächlich ähnlich wie mit einer unserer vielen Hautzellen. Eben noch war sie jung und frisch, im nächsten Moment schon ist sie abgestorben, macht sie einer erneuerten Zelle Platz. Und mal ehrlich, kein Mensch würde doch diese abgestorbene Zelle nun ernstlich zurückbegehren. Oder? Einen geliebten Menschen verlieren. Ja, gerade da, wo es um urplötzliche Tode geht, schlagen die Wogen der Emotionalität haushoch. Wenn wir hier zuhören, was uns die Betroffenen als erstes im Anschluss an den ersten Schock sagen, dann hören wir zumeist ähnliche Worte wie diese hier. Das ist ganz schrecklich. Er stand doch mitten im Leben. Hatte noch so viel vor. War gerade verliebt. So erfolgreich. Nun ist alles aus. Frage: Für wen ist das eigentlich schrecklich, dass alles aus ist? Wirklich für den Verstorbenen oder nicht vielmehr doch nur für die Hinterbliebenen, für uns, die wir den Fortgang eines geliebten Menschen oder auch überhaupt eines Menschen eben gerade so schrecklich sehen wollen, weil wir selber aktuell mit unserer Empörung über diesen erlittenen Verlust nicht klarkommen. Siehe hierzu auch die Artikel Trauerbewältigung, Trauerphasen oder Trauerdefinition aus dem Blog oder dem Buch Leben, Tod, Seite 20, 151 und 150. Tatsache ist doch, für den, der gegangen ist, ist alles in Ordnung, ganz sicher. Warum? Weil Materie nicht vergeht, es kann also gar nicht alles aus sein für die geliebte Seele. Im Gegenteil, nur besser kann es für sie sein und ist es auch. Denn sie steckt ja jetzt nicht mehr in der stofflichen Materie gefangen, genannt Körper, Leib oder Hülle des Erdenmenschen, sondern ist endlich daraus befreit und in eine andere Bewusstseinsebene eingetreten, die ihr, und das nicht nur meiner eigenen Nahtoderfahrung zufolge, sondern auch vielen anderen Zeugen solcher Ereignisse nach, einen unbeschreiblich schöneren, überaus freiheitlicheren und durchweg nur von Liebe durchfluteten Seinszustand beschert. Wollen wir ihr das vielleicht nicht gönnen? Es geht dem geliebten Menschen gut. Lassen wir ihn los, genauso wie auch er uns garantiert losgelassen hat. Es gibt keinen Grund für ihn zu trauern. Demnach auch nicht für uns. Und wenn wir diesen Menschen wahrhaft geliebt haben oder noch immer lieben, dann sollten wir ihm auch nach seinem physischen Tode noch immer das Beste von uns geben oder anders das Beste mit ihm teilen, was wir zu geben haben. Freude. Das ist wahre Liebe. Freude mit dem anderen zu teilen, stärkt nicht nur den anderen, sondern auch uns. Ebenso umgekehrt, Leid auszuspenden, schwächt den anderen und somit auch uns. Wen also soll das froh machen, unser Klagen? Gott oder den Geliebten? Ganz sicher nicht, nicht wahr? Stattdessen sollten wir uns freuen, dass es dem Geliebten jetzt gut geht und es uns, wenn auch nicht sofort oder gleich, so doch irgendwann einmal genauso vollkommen erlöst gut gehen wird wie dem Geliebten jetzt schon. Und schließlich, einen kleinen Vorgeschmack auf das, was der Geliebte da jetzt erlebt, haben wir ja allzeit ebenso. Immer dann, wenn wir ganz bewusst im Hier und Jetzt leben, weder vor noch zurückschauen, sondern allein im Augenblick sind. Verlust der körperlichen Unversehrtheit, der Perfektion, der Schönheit. Auch hierbei hilft uns nur ein offenes Hinschauen, wenn wir unsere Bangigkeit davor in ein darauf gut vorbereitet sein wandeln wollen. Es gibt so enorm viele Beispiele gerade hierzu, wie ausnahmslos nur gewinnbringend, also heilend, ein solcher Verlust sowohl für den Betroffenen selbst als auch für sein gesamtes Umfeld ist, da, wo einer anschließend weder an der Vergangenheit noch an seiner Empörung darüber festhält. Natürlich, kein Mensch ist in der Lage dazu, vorher schon zu sagen, wie er reagieren wird, und ganz sicher wird auch niemand einen derartigen Verlust freiwillig in Kauf nehmen. Wenn er aber eintritt, dieser versehrte Zustand, dann hilft uns auch hier nur die freiwillige Annahme dessen. Es macht ja auch wenig Sinn, gegen etwas anzukämpfen, das für uns nicht zu ändern ist. So definierte es mir einst eine unglaublich charismatische Dame im Krankenbett, die des Nachts einmal über etwas stolperte, was nicht zu sehen war, und von Stund an vom Kopf abwärts vollkommen gelähmt blieb. Auch hier müssen wir dazu erst alle emotionalen oder fantastischen Bilder entfernen. Frage: Was passiert wirklich im Moment eines plötzlichen Störfalles mit mir? Fakt ist, das Geschehene selber nehme ich kaum wahr. Das bestätigen alle einst Betroffenen. In akuten Stresssituationen scheint das Bewusstsein des Menschen den Körper zu verlassen. Umgangssprachlich Schock genannt, medizinisch akute Belastungsreaktion. Der Betroffene empfindet in jenen Momenten also nicht wirklich Schmerzen oder sich selber. So habe ich es erfahren bei meinen 3 Unfällen. Aber lasse ich jetzt jene zu Wort kommen, die momentan durch die Medien gerade in aller Munde ist. Turia Pitt, die sich bei jenem oben schon erwähnten Ultramarathonlauf urplötzlich inmitten eines Buschfeuers wiederfand und der die Flammen 64% ihrer Haut verbrannten. Laut Bild sagte sie zu dem Augenblick akuter Lebensgefahr in dem Flammeninferno: Das Schlimmste war der Gedanke, ich könnte Michael nie wiedersehen. Das war qualvoller als alles andere. Und? Ich wusste, dass ich lebe, aber ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Interessant, nicht wahr? Letztlich zeugt auch diese Aussage einmal mehr davon, dass wir uns vor diesen Augenblicken nicht fürchten müssen. Sobald ein solches Ereignis eintritt, sind wir ganz getragen, quasi wie hinweggenommen. Aber das eben nicht aus eigener Kraft. Das sollten wir uns anerkennend eingestehen. Menschliche Kraft muss hier versagen. Und wo so viele Zeugen dafür stehen, gibt es auch keinen Grund für uns daran zu zweifeln. Im Gegenteil, da wäre es geradezu vermessen oder schlicht nur eigensinnig, das zu tun. Das Wissen um das urplötzliche Eintreten eines Störfalles in der Form von Naturgewalten muss uns also nicht mehr über die Maßen erschrecken. Es ist für uns gesorgt. Und ebenso sieht es mit dem Danach aus, sowohl was die Schmerzen als auch den neuen Seinszustand anbelangt. Und ganz gleich dann, ob wir uns nun im Anschluss daran entscheiden, uns medizinisch behandeln zu lassen oder nicht, bei beiden Wegen gibt es im Grunde nur 2 Möglichkeiten, die uns dann noch widerfahren könnten. Entweder wir überleben oder wir gehen. Beides aber, und dessen können wir uns ebenso sicher sein wie des Amens in der katholischen Kirche noch, geschieht dann niemals gegen uns, sondern stets nur für uns und diese Welt, in der wir leben oder aus der wir gehen. Die Frage, überleben oder sterben, ist also im Grunde überhaupt nicht erheblich. Leben ist beides, nur in unterschiedlicher Form. Turia Pitt hat überlebt, wie viele andere vor ihr auch. Ohne die Medizin hätte sie das nicht überlebt. So heißt es allgemein. Das ist wohl wahr, aber vielleicht auch wieder nicht. All das Fachsimpeln hierüber belassen wir, demnach besser in Gottes liebender Weisheit, ganz in seinem Geheimnis. Doch, was das Leben als Versehrte betrifft, da sollten wir nicht so sehr auf Turia Pitts Leben schauen. Die Popularität, die sie durch diesen Unfall erhalten hat, steht nicht für die Regel. Schauen wir da lieber auf die zahlreichen Stillen im Land, die uns da tagtäglich begegnen, gleich in der unmittelbaren Nachbarschaft. Und staunen wir dankbar und anerkennend, wie diese das Leben meistern. Ohne Lobby noch Überfluss an Geld, aber unglaublich in Frieden mit sich und der Welt. Ihr Geheimnis? Das Wissen um die Realpräsenz Gottes in ihrem Leben. Lassen wir uns von diesen Menschen und durch sie gern doch alle Zeit auch immer wieder daran erinnern, dass das Leben schön ist und ganz sicher auch von hohem Wert, aber eben nicht vom höchsten Wert und beileibe auch nicht unser letztes Ziel ist. Turia Pitts Message an uns laut Bild heißt: Ich bin stolz, der Welt mein Gesicht zu zeigen. Jeder, der meine Geschichte liest, soll wissen, dass alles möglich ist. Man muss es nur wollen. Ich bin der lebende Beweis. Naja, diese Aussage zeugt mir nicht gerade von einer hohen Intelligenz. Aber gut, mir jedenfalls beweist dieses Gesicht durchweg nur, wie wahnsinnig, ja, irrgläubig es doch stets ist und bleibt, gegen das eigene So-Sein durch Extremsport aller Art in einem zerbrechlich und von Hause aus absolut auch beschränkten und vergänglichen Körper ankämpfen zu wollen. Und ja, natürlich, ebenso zeugt mir dieses Gesicht auch von der unendlichen Güte und Allmacht eines Schöpfers, der derart liebt, dass er sich selbst dem törichten Willen eines geliebten Geschöpfes noch beugt, nun lieber in einem versehrten Körper auf Erden weiterzuleben, als zu ihm in die Freiheit zurückzukehren. Nur ein Gott kann so lieben, in aller Langmut und bedingungslos.